Hallo. Danke, so herzlich begrüßt. Ja, es ist schön, euch alle zu sehen. Als ich so kurz vor zwei hier so durchgegangen bin, da habe ich hier so einen ganz kleinen Haufen gesehen. Habe gedacht, oh, ist aber wenig. Wir sind nicht mächtig viel, aber trotzdem ist es schon sehr ermutigend, euch hier zu sehen. So, diesen Nachmittagsgottesdienst als Info auf unserem Blatt. Ich weiß nicht, ob ihr sie bekommen habt. Die sind irgendwo hier. Inke hat sie entweder mitgenommen vom Glaskasten und ich weiß nicht, wo sie jetzt gelandet sind. Vielleicht beim Ausgang, keine Ahnung. Aber wenn ihr das findet, dann könnt ihr da notieren, für übernächste Woche haben wir den Abendmahls oder den Anbetungsgottesdienst auf den Donnerstag vorverlegt. Hier steht immer noch Missionsgebet für den Donnerstag, aber wir werden an dem Donnerstag Anbetungsabend machen. Das haben wir so beschlossen, ist hier noch falsch abgedruckt. Ja, und nächsten Samstag ist Street Church Café mit Einsatz. Es gibt eine Kuchenliste, da dürft ihr euch eintragen, falls ihr noch mitmachen wollt. Und es ist ja jetzt wieder so, dass die Tage, die hellen Tage länger sind. Und auch beim Einsatz ist es sicherlich von Vorteil, wenn man dann nicht in der Dunkelheit dann durch die Stadt läuft, sondern auch jetzt im Hellen durch die Stadt gehen kann. Ich möchte euch ermutigen, da teilzunehmen, weil es ist doch gut, die frohe Botschaft auf die Straße zu bringen, dort die Leute anzusprechen über das, was Jesus für uns getan hat. Ja, so viel an Informationen zu dem, was in den nächsten Wochen sein wird. Ja, und jetzt, wir haben ja schon seit ein paar Wochen so ein Thema hier bei uns, und zwar Mitarbeiter Gottes. Und es gab schon verschiedene Punkte, bis hin zu Gastfreundschaft und ja, an einem Joch mit Jesus gehen. Und heute ist ein weiteres Thema, das durchaus wichtig ist, aber auch beunruhigend sein kann. Ich möchte euch schon mal jetzt vorwarnen. Es ist ein Thema, und zwar Mitarbeiter Gottes im Geben. Und das ist schon eine Herausforderung, Mitarbeiter Gottes zu sein. Das ist ja eine schöne Sache. Zunächst einmal für uns Christen ist das eine Sache, wo wir sagen, ja, wollen wir sein. Aber wenn es dann um Dinge geht, die konkret werden, wird das dann schon ein bisschen, wo wir anfangen, uns Gedanken zu machen. Und man merkt, es geht ins Eingemachte. Aber so ist es halt. Mitarbeiter Gottes ist nicht nur ein Titel oder ein Name, den wir haben. Mitarbeiter Gottes zu sein, beinhaltet, dass unser ganzes Leben mit eingeschlossen ist. Und da ist auch das Geben mit eingeschlossen. Und ich meine nicht nur Geben finanzieller Art, auch wenn ich das zum größten Teil heute so als Thema haben werde, aber Geben auch, und wenn ich das vielleicht zu stark auf Finanzen beuge, es ist auch Geben gemeint von unserer Zeit. Auch in Freundschaft geben, auch ja, beim Zuhören geben, Zeit den anderen einfach geben. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir es nicht vergessen, dass wir Zeit für den anderen haben. Ja, und wenn wir über das Geben reden, da ist es sehr interessant zu bemerken, dass es das Gleiche ist wie bei dem Anfangsthema. Und zwar Jörg sagte gleich am Anfang, bevor wir in die Mitarbeiterschaft gerufen werden, bevor das Thema überhaupt so zur Sprache kommt, ist es wichtig zu bemerken, dass Gott gewirkt hat, gearbeitet hat. Gott hat zuerst gearbeitet. Er hat die Welt zuerst geschaffen, bevor wir überhaupt da waren und bevor wir in die Mitarbeiterschaft gerufen werden, hat er schon alles so wunderbar gemacht. Und erst danach ruft er uns in die Mitarbeiterschaft hinein. Und beim Geben ist es genauso. Gott gibt, bevor wir zum Geben ermutigt werden. Und wenn ich sage, Gott gibt, dann meine ich, er hat uns diese Welt geschaffen, er hat sie uns gegeben. Und wir leben in einer Welt, die gerade jetzt im Frühling so schön ist, wo wir sehen, wie das Leben wieder erwacht. Schaut doch die Bäume an, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster schaue. Ihr könnt das natürlich jetzt nicht, ihr sitzt mit dem Rücken da zum Fenster. Aber wenn ich rausschaue, da sehe ich, wie die grünen Blätter da schon gesprießt sind. Und es ist diese helle Farbe im Frühling, die frische Farbe. Und dann sehen wir Blüten überall. Es hat alles Gott gemacht. Ich war ja jetzt neulich in Indien und dort passieren Sachen, die ich sonst nicht so erlebe. Zum Beispiel, dass ich auch schon aufstehe, wenn die Sonne aufgeht. Ist bei mir eher selten sonst. Aber in Indien war es so, wir sind extra früh aufgestanden, haben uns auf einem Boot versammelt. Wir haben jeden Morgen so eine Andacht gehabt, auf einem Boot versammelt. Und das war gerade in dem Augenblick, als die Sonne so aufgegangen ist, so hinter den Wolken hervorkam. Und ich konnte mir vorstellen, wie dann die Wolken auf einmal eine andere Farbe gewinnen. Und dann wie dieses Orange da, das so hervorkommt und das wird heller. Und man schaut sich das an und denkt, ey, das ist doch so schön. Dann kommt auf einmal plötzlich so dieser rote Ball hinter den Wolken hervor. Und dann in 10 weiteren Minuten ist es so hell, dass man nicht mehr in die Sonne schauen kann. Aber es ist so schön. Und dann diese Reflexionen auf dem Meer, all das ist so wunderbar. Und dann denkt man, ey, diese Welt ist doch so schön. Gut, man schaut sich dann in Indien gerade ein bisschen um. Und da waren gerade die Fischer, die ihre Netze sauber gemacht haben und haufenweise kleine Fische so einfach aus den Netzen geworfen haben und die lagen dann da auf dem Sand. Das war dann nicht mehr so ganz schön vom Anblick her. Aber ey, Gott hat diese Welt so wunderschön gemacht. Und wenn ihr eure Augen öffnet, dann werdet ihr das auch sehen. Und es gibt so viele Bereiche in unserer Welt, wo man dann da ist, dann denkt man, ey, wie herrlich hat Gott gemacht. Und zum Teil auch gemacht, nur um uns zu erfreuen. Es gibt keinen weiteren Grund, als nur uns zu erfreuen. Wenn ich jetzt die vielen Blumen sehe, die jetzt an den Straßenrändern, diese Osterglocken und so, du kannst sie nicht kochen, auch nicht essen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sie essen. Keine Ahnung, ich habe es nicht probiert. Aber eigentlich sind sie nur da, um uns zu erfreuen. Hat einfach Gott ist verschwenderisch. Er macht Sachen wunderschön und einfach nur so. Und auch einfach nur für ein paar Tage. Heute da und morgen ist die Blüte wieder verblüht. Aber Gott macht das, um diesen kurzen Augenblick uns zu erfreuen. Er macht das einfach. Wie wunderbar hat er diese Welt gemacht. Und im Psalm 24, Vers 1, da sieht David auch diese schöne Welt. Und David sagt, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet. Über Meeren und über Strömen sie festgestellt. David sieht das und sagt, ey Gott, du hast das alles gegründet. Es ist dein Werk. Es ist alles deiner Hände Werk. Du hast es so wunderbar gemacht. In 1. Mose 1, Vers 29, das ist nachdem so diese Schöpfung beschrieben wird, wie sie dann gemacht worden ist und der Mensch geschaffen worden ist, der Mensch dort hineingestellt worden ist. Und da lesen wir, und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen und damit beschrieben all das, was Gott geschaffen hat. Er sagt, ich habe es euch gegeben. Ihr sollt herrschen über diese Erde. Ich habe sie gemacht, wunderbar gemacht. Und jetzt seid ihr da, ihr sollt jetzt darüber herrschen. Ihr sollt diese schöne Erde, wie Gott sie geschaffen hat, ihr sollt dafür Sorge tragen, dass sie schön bleibt. Wir sehen die Schöpfung heute nach dem Sündenfall. Wie viel schöner war sie noch vor dem Sündenfall? Das muss wirklich wunderbar dort gewesen sein. Wir Menschen, wir achten sehr oft auf diese Wunder der Schöpfung nicht. Und hier ist es ja noch einigermaßen so erträglich von der Sauberkeit und so weiter in Indien. Wie gesagt, ich bin erst vor genau 2 Wochen nicht zurückgekommen. Die Bilder doch immer vor meinen Augen, wie dort so der Dreck herumliegt, wie die Menschen einfach so alles Müll da aus dem Fenster werfen. Und bei Bananenschalen verstehe ich das ja noch irgendwo, weil man denkt, okay, die wird in ein paar Tagen auch zur Erde werden. Aber dann das ganze Plastik, Müll, wird einfach so rausgeworfen. Man denkt, Leute, könnt ihr nicht so ein bisschen aufräumen, es schön aussehen lassen? Leider ist der Mensch nicht mehr der Herrscher für das Schöne, sondern er ist jemand, der kaputt macht. Ich will jetzt hier keine Predigt über Müll und was weiß ich, Umweltverschmutzung halten. Das ist nicht meine Absicht. Aber die Tatsache ist, Gott hat diese Welt gut gemacht und wir sollen darauf herrschen und sollen schauen, dass das auch wirklich so bleibt. Gott hat gegeben uns diese Welt und er hat auch da den Menschen gesagt, dass sie diese Pflanzen gebrauchen sollen, dass sie damit das Richtige anstellen sollen. Das ist die eine Seite Gottes Gabe in der Schöpfung. Aber die andere Seite, die noch, so sehe ich das, noch so viel wichtiger ist, Johannes 3, Vers 16. Wir kennen alle wahrscheinlich diesen Vers, wenn jemand schon ein bisschen länger im Glauben ist. Das ist so eines dieser Verse, die man auswendig lernt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Gottes Gabe. Er hat seinen Sohn gegeben. Seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn. Das Liebste hat er vom Herzen genommen und gegeben, uns gegeben. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist Weltmeister im Geben. Er gibt uns diese schöne Welt mit all den wunderbaren Dingen. Und dann gibt er uns noch seinen Sohn. Und mehr kann er nicht geben. Er gibt alles, was er geben kann. Er gibt alles für uns. Das ist doch so, so schön zu wissen, wie Gott ein gebender Gott ist. Und ohne seine Gaben wären wir verloren. Er gibt uns das Beste, was er uns geben kann. Und er ist uns ein Beispiel darin, was geben bedeutet. Er zeigt uns, wie er gibt und sagt uns, und jetzt seid ihr dran, was macht ihr mit diesen Gaben, die ich euch gegeben habe? Lernt ihr auch zu geben? Jetzt wollte ich uns nochmal so das Geben im Alten Testament vorführen. Dort ist so einiges über das Geben gesagt. Dort wird auch der Zehnte erwähnt, ganz besonders. Also es geht mir nicht nur um Geld, aber gerade im Alten Testament lesen wir sehr viel über Geld oder über die Sachen, die wir bekommen, die wir geben sollten, die damals das Volk Israel geben sollte. Das erste Mal, dass der Zehnte erwähnt wird, ist in 1. Mose Kapitel 14. Und hier ist es Abraham, der die Situation ist folgende, dass da irgendwelche Kriegsherren eingefallen sind in die Gegend, dort wo Abraham wohnte, auch bis nach Sodom und Gomorra, in diese Städte. Und die haben dann praktisch die ganze Stadt gefangen genommen und weggeführt. Und Lot war auch mit dabei. Und Abraham ist jemand, der Mut hat, das nicht einfach so stehen lässt und sagt, naja, okay, Schicksal. Nein, er holt sich seine Leute, 300 Mann, und er jagt ihn hinterher. Und Ja, er schafft es zu überwältigen, das Heer, das da diese vielen Leute gefangen genommen haben, und befreite Gefangenen, unter anderem auch Lot. Und auf dem Weg zurück kommen sie nach Salem. Salem ist da, wo Jerusalem ist heute. Und da ist ein Priester des Höchsten. Und Abraham opfert ihm den Zehnten. Es ist nirgends gesagt, dass das so sein sollte. Es ist, und der wollte es auch gar nicht haben. Aber Abraham wollte seine Dankbarkeit einfach erweisen. Gott erweisen. Es war der Priester des Höchsten, Melchisedek. Melchisedek? Ja. Jetzt war ich kurz beim Zweifel, ob ich das jetzt richtig, das richtige Wort gefunden habe. Naja, und er gibt ihm den Zehnten. Einfach so, aus Dankbarkeit. Es gibt nirgends ein Gebot, dass man das machen muss. Er macht das einfach. Er sagt, ich habe jetzt diese ganzen Sachen zurückbekommen, hier ein zehnten Teil kriegst du. Einfach so, aus Dankbarkeit. Das zweite Mal lesen wir über den Zehnten in 1. Mose 28, Vers 21 und 22. Und hier ist es Jakob, der gerade dabei ist zu fliehen. Die Geschichte ist ja die, dass praktisch er den Segen gestohlen hat, von Esau gestohlen hat und Esau ihm nicht mehr so sehr wohlgesonnen ist und die Eltern ein bisschen Angst um Jakob haben und sagen, Jakob, kannst du mal ein bisschen verschwinden? Hier, unsere Verwandten sind da, Mesopotamien, geh mal dahin und ja, such dir da eine Frau oder was auch immer. Wie bitte? Ja, also die schicken einfach den Jakob weg und Jakob muss auch ein bisschen so vor Esau fliehen und er kommt dann zu dieser Stelle, wo es dann schon dunkel geworden ist und legt sich dann dahin und dann ist diese Erscheinung da, die er sieht, wie da diese Himmelsleiter vor ihm ist und die Engel runter und hoch steigen und am Morgen wacht er auf und denkt, hey, hier ist das Haus Gottes, hat es ja auch so genannt. Und dann sagt er, macht er ein Versprechen Gott gegenüber und er sagt, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringst, so soll der Herr mein Gott sein. Das ist ein Versprechen, das er macht. Und dann Vers 22, also bei mir ist jetzt Vers 22, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Die Situation ist, da ist dieser Jakob und er ist gerade dabei, so abzuhauen und er hat eigentlich gar nichts bei sich. Er ist, ja, er hat noch nicht mal ein Kissen, er hat sich auf einen Stein gelegt, also er war einfach so abgehauen, wie er gerade war. Hat nichts in der Tasche gehabt, gar nichts da. Und er sagt, Gott, wenn du mich jetzt beschenkst und was immer ich dann habe, ist ein Geschenk von dir, weil ich habe jetzt nichts. Alles, was kommt, ist ein Geschenk von dir. Was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist auch wiederum ein Versprechen, das Jakob hier macht, ohne dass jemand ihm gesagt hätte, du musst das so machen. Da gab es noch kein Gesetz, das gesagt hätte, also was immer du von Gott kriegst, das musst du, da musst du den zehnten Teil Gott zurückgeben. Das Gesetz gab es noch da in der Zeit nicht. Aber Jakob von sich aus sagt, wenn du mir jetzt beschenkst, ich will dir den Zehnten geben. Ich mache das freiwillig. Ich will das einfach als Dankbarkeit dir geben. Was du mir gibst, alles, was ich empfangen werde, ist von dir. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die Jakob damals erkannt hat, die für uns heute auch genauso noch gilt. Alles, was wir haben, kommt Gott von dir. Und dann gibt es weiter so Stellen, die über den Zehnten konkret reden, aus den Gesetzesbüchern, und zwar aus 5. Mose Kapitel 14, Vers 22 und weiter. Das sind jetzt die Verse, die über den Zehnten richtig reden. Und das ist so ein Gebot. Und hier heißt es, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes, deines Öles und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Das ist, was Gott jetzt als Gebot dem Volk Israel gibt. Und er sagt zum einen, ich möchte so ein paar Gedanken dazu aussprechen, er sagt zum einen, du sollst jedes Jahr schauen, was du so an Ertrag hast. Du sollst regelmäßig schauen, was du an Ertrag hast. Und dann sollst du den zehnten Teil davon dorthin bringen, zu der Stätte, die Gott erwählen wird. Und sollst dort essen vor dem Herrn, deinem Gott. Du sollst kommen mit dem, was du so empfangen hast, über das Jahr über. Den zehnten Teil nimmst du mit. Und dann kommst du dort auf diesen Platz, Tempelplatz oder vorher war es die Stiftshütte, kommst du dahin und da machst du Fete. Da feiern wir erstmal. Du sollst dort vor mir essen. Das sagt Gott. Er lädt die Leute ein und sagt, ihr sollt den zehnten Teil von eurem Ertrag mitnehmen und ihr sollt zu mir kommen und sollt vor mir essen. Ihr sollt ein Fest vor mir haben. Ihr sollt es einfach feiern. Feiern, was Gott euch gegeben hat. Und zwar von dem Zehnten dürft ihr diesen Teil nehmen zu dieser Feier. Natürlich soll dann auch ein Teil dort bleiben. Das kommt dann später heraus aus den Versen. Aber zunächst einmal, ihr sollt kommen regelmäßig und ihr sollt den Zehnten zu mir bringen. Und ihr sollt mit mir zusammen dann ein Fest haben. Und ihr sollt, das ist dann auch hier der Schluss, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Du sollst dieses Machen, dieses Fest hier vor dem Herrn haben, damit du lernst, den Herrn zu fürchten. Schon interessant, wie Gott es hier so ausdrückt. Dadurch, dass ihr hier feiert, lernst du den Herrn zu fürchten. Und zwar auch dadurch, dass du erkennst, alles kommt von Gott. Er hat mich beschenkt. Wenn ich den Zehnten Gott bringe, dann ist es ja nicht so, dass ich sagen kann, das habe ich alles gemacht. Nee, gar nicht. Ich meine, was macht ein Bauer? Wir sind nicht mehr so die Bauern hier. Wir haben es gar nicht mehr so drauf. Vielleicht einige noch im Garten so, ein bisschen im privaten Garten. Aber so, was macht der Bauer? Er streut das Korn aus, die Saat aus. Und dann wässert er vielleicht ein bisschen, vielleicht auch gar nicht. Je nachdem, heute hat man diese ganze Bewässerungssysteme, wo man dann, was weiß ich, Wasser verspritzen kann. In Israel, damals, wenn man ein größeres Feld hatte, hatte man nicht diese Möglichkeiten, so das zu bewässern. Die Sache ist, man sieht es aus und man wartet, bis dann der Ertrag da ist. Und dann kommt man wieder an und schneidet es ab. Und all das, was da gewachsen ist, ist von Gott gegeben worden. Der Regen kommt von Gott. Und was da Ertrag ist, ist von Gott geschenkt worden. Man hat nicht viel dazu gemacht, es ist einfach gewachsen. Und man bringt das, was man dann dort geerntet hat, Gott zurück und sagt, Dankeschön. Du hast mir so viel gegeben. Ich gebe dir dieses Stück zurück als Dankeschön. Damit du lernst, den Herrn zu fürchten. Damit du lernst zu erkennen, es kommt alles vor dem Herrn und du Ehrfurcht vor ihm hast, dass er dir das alles schenkt. Und dann heißt es hier weiter, wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist und der Herr, dein Gott, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um deinen Namen dort hinzulegen, wenn der Herr, dein Gott, dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld in deiner Hand zusammen und geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freue dich, du und dein Haus. Gott spricht nicht nur für die Leute, die so in der Nähe wohnen, bei der Stätte, die Gott erwählen würde. Das war ja damals noch nicht klar. Die waren ja noch auf der Wanderschaft. Die hatten noch nicht diese Stätte, wo permanent das Haus Gottes sein würde. Und deswegen immer wieder diese Bemerkung, da, was Gott, der Ort, den Gott erwählen wird. Aber es heißt hier, wenn der Weg so weit ist, dann kannst du auch diesen zehnten Teil verkaufen. Du kriegst Geld dafür und nimmst das Geld mit. Und gehst dann mit dem Geld zu der Stätte, die Gott erwählen würde, und kaufst dann Rinder und alles Mögliche, bisschen zu Wein und Rauschtrank heißt es hier, damit du es gut vor dem Herrn hast, damit du gut Fete feiern kannst vor dem Herrn, mit diesem Geld, was du da jetzt erworben hast, und lässt den Rest des Geldes dort, oder was auch immer du dann mit dem Geld gemacht hast. Und das soll für dich und deinem ganzen Haus so sein. Nimm dein ganzes Haus mit. Geh nicht alleine feiern. Nimm dein ganzes Haus mit. Huck, jeden Einzelnen aus deinem Haus, nimm mit und geh feiern. Also die Vorsorge von Gott war schon so ideal. Und dann heißt es weiter, und den Leviten, der in deinen Toren wohnt, den sollst du nicht verlassen. Denn er hat keinen Erbteil, keinen Anteil noch Erbe mit dir. Das, was du bekommen hast, ist auch für den Leviten da. Ist auch für die Diener Gottes da. Ist es auch für den Dienst im Tempel da. Dieser zehnte Teil, den du Gott bringst, dient dazu, dass dort der Gottesdienst richtig laufen kann. Du sollst den Leviten nicht vergessen. Und dann geht es weiter. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnet. Mit anderen Worten, alles, was du im dritten Jahr geerntet hast, legst du einfach so vor dem Tor nieder. Du bringst es und legst es vor dem Tor nieder. Und du gehst weg. Lässt es da liegen. Der Levit kommt und nimmt sich was mit. Er hat keinen Erbteil, also er darf kommen und sich was mitnehmen. Die Witwen, die Waisen, die Fremdlinge, die kommen alle und dürfen sich da mitnehmen. Richtig so schön mitnehmen. Und Gott sagt, das soll so sein. Du bringst den zehnten Teil, ich habe es dir geschenkt, und nimmst diesen Teil und legst ihn dahin und gehst weg. Lass die anderen sich bedienen. Die dürfen sich bedienen. Du lässt es da einfach liegen. Gott hat so gesorgt, dass die Benachteiligten genauso versorgt waren wie die Einheimischen. Dass jeder sagen konnte, Gott sorgt für uns. Und Gott hat immer diesen Blick gehabt für alle Menschen, nicht nur für bestimmte Gruppen. Er hat immer alle Menschen und auch gerade die Benachteiligten im Blick gehabt. Und wir tun gut daran, wenn wir auch diesen Blick haben. Auch für die benachteiligten Menschen in unserer Zeit. Ja, und dieses Geben an Gott ist eigentlich ein Geben an Menschen. Wir haben keine direkte Leitung nach oben, dass wir sagen, okay, jeder Zehnte nach oben. Nein, es gibt das nicht. Wir geben für den Himmel, indem wir es den Menschen geben. Und wir können Gott nicht reicher machen. Das geht einfach nicht. Gott ist so reich, diese Erde gehört ihm. Diese ganzen Erträge gehören ihm. Alles Silber und Gold, das gehört ihm eigentlich schon. Wir können Gott niemals reicher machen. Aber wir können ihn ehren, in der Weise, dass wir uns in seinem Namen um andere kümmern und das anderen geben. Das ist ein Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist in diesem ganzen Text, wie Gott es gesehen hat. Das Problem war bei Israel, dass sie das sehr oft vergessen haben, dass sie das so machen sollten. Das mit dem Zehnten haben sie immer wieder vergessen und haben es nicht gemacht. Und das hat Gott gar nicht gefallen. Gott wollte das, er hat das in seinen Geboten so vorgesehen, weil das wichtig und gut ist. Die haben es aber immer vergessen. Und in Malachi Kapitel 3, Vers 6 und weiter, da lesen wir, wie Gott darauf reagiert. Und hier heißt es dann in Vers 6, nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Ich mache mal jetzt eine kurze Pause hier. Die Leute haben gedacht, oh, Gott ist nicht mehr gnädig zu uns, er bestraft uns, er hat sich verändert, dieser gnädige Gott von damals, der uns auserwählt hat in Ägypten, er ist nicht mehr so gnädig, er ist jetzt hart geworden, wir haben keine guten Ernten und wir hungern und es funktioniert alles nicht so richtig, unsere Wirtschaft bricht zusammen. Es liegt bestimmt daran, dass Gott sich geändert hat. Und Gott sagt, ey, ich habe mich nicht geändert. Ich nicht. Ihr habt euch verändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin immer noch der gleiche Gott, der euch genauso segnen möchte, wie damals. Damals, als alles in Ordnung war. Ich kann euch immer noch so segnen, wie damals. Aber ihr habt nicht aufgehört, von meinen Ordnungen abzuweichen. Ihr horcht doch gar nicht mehr auf mich. Ihr schert euch nicht um meine Gebote und meint, ich müsste aber euch alles Gutes tun. So geht das nicht. So funktioniert das nicht. Das ist nicht die Art, wie ich mit euch umgehen mag. Ich habe euch Ordnungen gegeben. Und wenn ihr diese Ordnung nicht beachten wollt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass eure Wirtschaft zusammenbricht. Und dann heißt es hier weiter, darf ein Mensch Gott berauben? Ein hartes Wort. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation. Und dann sagt Gott weiter, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott sagt sogar den Leuten, ey, stellt mich doch auf die Probe. Bringt den Zehnten in meine Kammern und stellt mich auf die Probe. Ihr dürft das gerne machen. Wir dürfen Gott auf die Probe stellen, indem wir sagen, okay, ich bin bereit zu geben. Muss ich dann anschließend hungern? Du wirst nicht hungern. Wenn du Gott gibst, aus freiem Herzen, wirst du nicht hungern. Das kann ich dir versprechen, weil das ist, was hier das Wort Gottes zu uns sagt. Bringt den Zehnten und ihr werdet sehen, dass eure Kammern bis zum Übermaß gefüllt sind. Gott wird niemals sagen, okay, du hast gegeben, irgendwie wirst du schon über die Runden kommen. Gott sagt, wenn du gibst, wirst du sehen, wie ich dich segne. Du wirst sehen, wie viel du empfängst, im Übermaß. Du wirst im Übermaß empfangen. Wenn du bereit bist, diesen Zehnten zu geben, wirst du im Übermaß empfangen. Das sagt Gott hier. Das ist kein Wohlstandsevangelium, es ist einfach das Wort Gottes, das zu uns sagt, ich stelle mich auf die Probe. Ihr werdet sehen, ihr werdet gesegnet werden, wenn ihr den Zehnten bringt. Das ist das Wort zu dem Volk Israel. Die Frage ist, gilt es für mich heute? Das ist eine Frage, die wir selber beantworten müssen. Und da werden wir noch weiter schauen, was im Neuen Testament geschrieben steht. Gott sagt uns im Allgemeinen, dass wenn wir Reichtum bekommen, im Psalm 62, Vers 11, da heißt es, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Gott sagt uns immer wieder, hänge dein Herz nicht an Reichtümer. Das habe ich dir gegeben. All diese Reichtümer, die dir zufallen, und das ist ja auch hier gesagt, fällt euch Reichtum zu, zugefallen. Ich habe dafür nicht gearbeitet. Es ist mir gegeben worden. Es ist mir zugefallen. Fällt euch Reichtum zu. So pass auf, dass du dein Herz nicht an diese Reichtümer hängst. Weil das kann schnell passieren. Und wir Menschen, wir können sehr schnell unser Herz an unseren Wohlstand binden. Und das ist eine gefährliche Situation. Wir lesen von David, und der ist ein so tolles Vorbild. In 1. Chronik 29, Vers 14. Und schon vorher, da lesen wir von David, wie er haufenweise Gold, Silber, Bronze, all diese Metalle und auch Edelsteine sammelt. Bei David war es ja so, David wollte dem Herrn ein Haus bauen. Das war so stark auf seinem Herzen. Er wollte unbedingt dem Herrn ein Haus bauen. Aber Gott sagte durch den Propheten Nathan, nein, du sollst nicht das Haus bauen. Dein Sohn wird das mit mir ein Haus bauen. Du hast so viel Blut an den Händen kleben. Dein Sohn soll das Haus bauen. Nun hätte David sagen können, okay, wenn du mir das nicht erlaubst, dass ich das Haus dir bauen darf, dann vergiss es. Nein, das macht David nicht. David sagt, okay, ich darf jetzt das Haus dem Herrn nicht bauen. Schade, hätte ich gerne gemacht, aber ich darf es nicht. Aber ich will von meiner Seite alles vorbereiten, damit, wenn mein Sohn auf dem Thron sitzt, damit er das Haus bauen kann. Ich nehme mein Gold, mein Silber, all die wertvollen Dinge, die ich bekommen habe, die gebe ich schon mal dahin auf das Konto, damit das Haus gebaut werden kann, sobald mein Sohn auf dem Thron sitzt. Ich bereite alles vor, damit er bauen kann. Er ist noch so jung. Aber ich bereite es so gut, wie ich nur kann, vor, damit er all das schon mal hat. Und sein Beispiel war so stark, dass die Obersten in Israel alle auch sagten, okay, auch wir geben was noch dazu, damit das Geld da ist, damit das Haus gebaut werden kann. Und dann sagt dieser gleiche David, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. David sagt, was ich dir jetzt gegeben habe, das kommt eigentlich von dir. Du hast es mir gegeben. Ich bin dieser Kanal. Ich leite es nur weiter. Du hast mir gegeben. Ich gebe es weiter. Ich will es nicht für mich behalten. Ich will nicht den Reichtum für mich einsetzen. Das Problem ist, wir können unseren Reichtum nur bis zum Augenblick des Todes irgendwo schätzen. Danach haben wir nichts mehr davon. Auch wenn dann wir in Gold beerdigt werden, dann kommen andere und holen wahrscheinlich dann den Sarg raus oder was weiß ich. Wir haben nichts davon, wenn wir tot sind. Wir können nichts mitnehmen. Und David sagt, ich habe es von dir empfangen. Ich gebe es weiter. Ich will es nicht behalten. Ich will nicht jetzt jemand sein, der egoistisch ist und sagt, okay, Gott hat es mir geschenkt. Ich bin doch so gesegnet. Das ist ja im Hinduismus oft so, dass man glaubt, dass wenn es mir gut geht, dann habe ich es verdient. Mein Karma ist gut. Deswegen darf ich das genießen und ich muss es nicht mit anderen teilen. Das ist so, wie der Hinduismus es sieht. Gott sagt hier, und hat es dem David klar gemacht, ey, gib's weiter. Ich gebe dir gerne, wenn du weitergibst. Und ich habe dir gegeben, damit du weitergibst. Das ist so, wie David es gesehen hat mit den Schätzen. Er sagt, ich empfange und ich gebe weiter. Und ich erkenne es an, dass es von dir kommt. Und dass aus deiner Hand wir genommen haben und dir wieder gegeben haben. Was für eine schöne Sicht, die David hier hat. So befreiend. Wir müssen uns nicht an Sachen festhalten. Wir können es weitergeben. Jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Wie sieht es da mit dem Geben aus? Was sagt Gott da mit dem Geben? Und wie ich schon sagte, es ist nicht nur Geld. Ich spreche schon zum großen Teil über Geld, aber es ist nicht nur Geld. Das Interessante ist, im Neuen Testament gibt es eigentlich nur drei Bibelstellen, die über den Zehnten sprechen. Einmal in Hebräer, aber die Stelle ist nur eine Referenz auf Abraham, der den Zehnten gegeben hat, dem Melchisedek. Und dann zweimal erwähnt Jesus das. Und einmal erwähnt Jesus das in Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Das müssen wir uns jetzt nicht lesen. Das ist dieser Pharisäer, der in den Tempel geht, um zu beten. Und er sagt, danke, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und dann spricht er davon, dass er den Zehnten gibt und was weiß ich alles macht. Und da erwähnt Jesus diesen Zehnten. Und Jesus hat nachher gesagt, der Zöllner, der sagt, Gott sei mir so gnädig, der ist gerechtfertigt rausgegangen, nicht der Pharisäer. Das ist die eine Stelle, wo über den Zehnten geredet wird. Und eine andere Stelle ist auch, wo wieder in Matthäus 23, Vers 23, die schriftgelehrten Pharisäer, zu denen Jesus sagt, wehe euch, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht über das Erbarmen und den Glauben. Dies sollte man tun und ihnen das nicht lassen. Jesus sagt, ey, ihr zählt eure Aniskörner da durch. Na okay, das ist jetzt für den Herrn. Und dann Kümmel zählt er durch. Aber das Wichtige, das Erbarmen über die Armen, das habt ihr vergessen. Da sagt ihr, nö, das ist nicht unser Thema. Wir haben unseren Zehnten abgegeben. Das haben wir gemacht. Mit uns ist alles okay. Und Jesus sagt, nee, so geht das nicht. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr spielt hier was vor. Ihr betrügt euch selbst, indem ihr sagt, ja, wir haben doch alles okay gemacht. Nee, ihr habt das nicht. Was sagt Jesus über Reichtümer? Matthäus 6, Vers 19. Da sagt er, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist jetzt ein Teil der Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt hat Jesus sehr viele Sachen so ganz klar den Leuten klar gemacht. Und unter anderem auch hier dieses Thema. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Seid nicht diese Leute, die sagen, gib, 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 überall nur herholen. Sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Sammelt euch Schätze im Himmel. Da ist euer Schatz viel besser angelegt. Dort kommen keine Diebe hin, Hier werdet ihr beraubt. Hier fressen die Motten eure Klamotten auf. Oder Rost eure schöne Kisten, die verrosten. Diese, was weiß ich, 370 PS und sowas. Irgendwann ist das nur noch Rost, ein Rosthaufen. Sammelt euch nicht Schätze hier, wo all diese Sachen kaputt gehen. Sammelt euch Schätze da im Himmel, wo das nicht kaputt geht. Und eben, Schätze im Himmel sammeln wir, indem wir hier anderen geben. Das ist schon verrückt. Wir geben anderen und sammeln Schätze im Himmel. Wir verschwenden unser Geld an anderen Menschen und sammeln uns Schätze im Himmel. Ist das nicht wunderbar, wie einfach das bei Gott funktioniert? Und wir brauchen keine aufwendigen Bankkonten, Banksicherungen und so weiter. Wir geben es einfach den Menschen. Und es häuft sich dort im Himmel. Das ist doch cool, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und er spricht auch von diesem reichen Kornbauer, der, ihr wisst ja, dieser Mann, der einen guten Ertrag hatte, alles ist super gut gewachsen und er sagt, ja, was mache ich jetzt nur? Meine Scheune ist viel zu klein, mein Haus ist zu klein. Okay, ich baue mir eine größere Scheune, ich baue mir größere Gebäude, damit ich auch alles einlagern kann. Und da kommt dann das Wort Gottes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Du willst jetzt groß bauen, du willst alles so, deinen Reichtum vergrößern. Ey, du bist ein Narr. Wenn du heute stirbst, wem gehört das? Da gibt es gleich Erbstreit. Dann geht der Kampf erst richtig los, wem es dann gehören darf. Und was hast du davon? Nix. Nix. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Das ist so die Abschlussrede von Jesus zu diesem reichen Kornbauer. Ein anderer Vers in Lukas 6, Vers 38, da heißt es, gebt und es wird euch gegeben werden. Gebt. Gebt eure Zeit hin. Gebt eure Möglichkeiten hin. Gebt alles, was ihr habt, hin. Gebt und es wird euch gegeben werden. Wieder sehr interessant. Es wird euch gegeben werden. Und zwar, was wird einem gegeben werden? So ein paar Quittungen oder sowas? Nein. Auch keine Peanuts. Es heißt hier, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wenn du gibst, dann kriegst du nicht so Kleinigkeiten zurück, sondern, und das ist das Interessante, wie Jesus es hier sagt, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß geben. Ey, so viel wie nur reingeht in das Gefäß, du kriegst so viel Segen, das ist so komprimiert, da passt nichts mehr rein. So viel kriegst du gibst ein bisschen, aber du kriegst ein überlaufendes Maß. Sagt Gott, sagt Jesus uns hier. Gebt und das wird euch gegeben werden. Wir geben nicht, um zu empfangen. Das möchte ich mal betonen. Das ist nicht die Art, wie es funktioniert. Ich gebe nicht, dass ich denke, okay, ich gebe 10 Euro, dann kriege ich 100 zurück. Dann gebe ich 100 Euro, kriege ich 1000 zurück. Dass ich so anfange zu rechnen. Nein, das ist nicht die Art, wie Gott arbeitet. Er sagt, gebt nicht auf das Empfangen hin, sondern auf das Geben hin. Sei einfach freigebig. Gib. Gott wird dir nicht Schuldner bleiben. Aber du gib einfach. Und du wirst empfangen. Du wirst Segen empfangen im Übermaß. Wie Jesus hier sagt. Und er sagt dann, er spricht dann von dieser einen armen Witwe. Er sieht sie so am Opferkasten stehen, wie diese Witwe so ein paar Münzstücke da reinwirft in den Opferkasten. Und dann kommen die ganzen anderen Leute und die holen dann ihre Portemonnaies raus und dann wird da so richtig was reingeworfen. Aber Jesus sagt euch, schaut doch diese Frau an, diese Witwe, diese arme Witwe, schaut euch sie an. Sie hat mehr gegeben als alle anderen, die aus ihrem Überfluss gegeben haben. Jesus beurteilt unser Geben anders. Er sagt nicht, okay, jemand, der 500 Euro gibt, hat mehr gegeben als jemand, der vielleicht so 20 Cent gegeben hat. Aber stell dir mal vor, das ist ein Kind und hat gerade so das Taschengeld bekommen und hört sich die Botschaft an und sagt, ich gebe mein ganzes Taschengeld für Gottes Werk. Okay, es sind gerade mal 20 Cent, hat nur so viel Taschengeld bekommen. Das hat viel mehr Wert, als wenn jemand da die 500 Euro in den Opferkasten steckt und ja, bei den Millionen, die er im Jahr verdient, ihm das gar nichts ausmacht. Jesus sieht das Herz des Gebenden an. Und das ist das Wichtige zu beachten. Jesus sieht immer das Herz an, wie wir geben. Er will nicht einfach nur, dass wir geben, dass wir möglichst viel geben, sondern er sieht unser Herz an. Und diese Frau, diese arme Frau, die hatte nicht viel mehr zu geben. Und Jesus wusste es auch. Aber er sagte dann zu den Jüngern, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Das ist viel mehr wert, wie das andere Geld, was die anderen gegeben haben, aus ihrem Überfluss. Und es ist auch ein Wort Jesu in Apostelgeschichte 20, Vers 28, das zitiert Paulus und er sagt, ich habe euch in dem allen gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das hat Jesus selber gesagt. Geben ist seliger als nehmen. Und Jesus hat das auch gelebt. Das ist das Interessante. Jesus, er sagt, ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Aber er hat sich alle Zeit der Welt für die Leute genommen, die krank waren, für die Leute genommen, die ohne Hoffnung waren. Er hat sich Zeit genommen, er hat den Leuten geholfen, die in Not waren. Er hat das so auch vorgelebt. Geben ist seliger als nehmen. Und deswegen hat er auch nichts, weil er gegeben hat. Und doch war er ein Segen für die anderen gewesen. Was für ein Segen, Jesu Tod, unsere Rettung. Also Jesus spricht über das Geben. Er spricht nicht über den Zehnten, er spricht über das Geben. Und das ist, was in Gottes Augen wichtig ist. Er macht uns da nicht Druck, aber er spricht zu uns einfach zu sagen, ey, denke doch daran, dass du empfängst. Du hast vieles empfangen. Was du empfängst, wie gehst du damit um? Gibst du es anderen? Oder ist bei dir Sackgasse? Geht es bei dir immer nur rein? Jetzt kommen wir zum Paulus. Paulus spricht nie über den Zehnten. Das ist sehr interessant. Aber er spricht über Sammlungen. Zu Paulus' Zeit war es so, dass da er ist herumgereist in viele Länder. Die Heimatgemeinde, oder die, nicht die Heimatgemeinde, aber die Ursprungsgemeinde war in Jerusalem. Und anscheinend ging es ihnen damals gar nicht gut. Die haben ziemlich stark gelitten. Vielleicht gab es da auch eine Hungersnot, keine Ahnung. Zumindest ging es denen nicht gut. Und Paulus sagt, was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, macht auch ihr es so, wie ich es für die Gemeinden von Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Wenn ich aber angekommen bin, so will ich solche, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, dass sie eure Gabe nach Jerusalem hinbringen. ein sehr praktischer Rat für die Gemeinden, die Paulus hier gibt. Praktisch damals, heute müssen wir selber urteilen, ob das für uns praktisch ist, aber damals sagte er, an jedem ersten Wochentag, praktisch sonntags, weil die Woche fängt mit Sonntag an, also jeden Sonntag, setzt du dich hin und schaust nach, was du letzte Woche verdient hast und legst einen Teil zur Seite. Und wenn Paulus dann kommt, nimmst du all das, was du zur Seite gelegt hast und bringst es Paulus. Und bringst du es dann in die Gemeinde und dann wird das da gesammelt und dann wird das nach Jerusalem geschickt. Eine sehr praktische Sache. Und das geschieht unproblematisch. Ihr habt ja schon über die ganze Zeit gesammelt. Ihr habt das Geld da liegen. Ihr müsst nicht erst dann anfangen, schnell zu denken, oh, was kann ich geben? Oh, ich habe aber gar nicht mehr so viel Geld bei mir hier. Wenn ich jede Woche das Stückchen Geld schon abgesondert habe, dann habe ich das irgendwo liegen. Da muss ich nicht schnell anfangen zu schauen, ob ich ein Darlehen irgendwo machen müsste, damit ich noch was abgeben kann. Nein, es ist schon da. Ich habe es schon gesammelt. Ganz praktisch, dieser Ratschlag von Paulus. Macht das regelmäßig, sammelt regelmäßig. Ihr kennt ja, wir haben diesen Mitzo-Kling mal vor Jahren als Intermission rausgegeben. Das waren so einfach Beutel, in die Leute sammeln konnten. Es gibt eine Gemeinde in Gifhorn, zu der wir regelmäßig eingeladen sind. Und da ist es so, wenn der Gottesdienst dann zu Ende ist, da kommen die ganzen Kinder angelaufen mit ihren Beuteln, die gefüllt sind, die sie über die ganze Zeit gefüllt haben. Und dann bringen sie die zu mir und sagen, hier, nimm das mit. Ich habe schon oft gedacht, ich müsste eine Zulage bei der Intermission beantragen, wegen der schweren Last, die ich da ansammle. Wenn da so 5, 6 Beutel mit Münzen gefüllt so dick sind, ihr könnt euch vorstellen, das ist schon Gewicht. Da müsste ich Edi mitnehmen, dass der dann als Gewichtsheber oder als Boxer das schleppen könnte. Aber angesammelt über die Zeit und dann sind wir da und die bringen uns diese ganze Beutel und sagen, hier, nehmt diese Beutel bitte mit für die Arbeit. Und Paulus sagt, macht das so, sammelt über die ganze Zeit und wenn es dann nötig ist, ruckzuck, könnt ihr es mir geben. Damals muss es diesen Weg nehmen. Heute haben wir ja Bankkonten und haben ganz andere Verfahren. Aber ich denke, was Paulus hier sagen will, mach das regelmäßig. Überprüf regelmäßig, was du geben kannst für die Gemeinde in Jerusalem. Die sind gerade beim Leiden. Eben wenn wir in die Welt heute schauen, es gibt so viel Leid und Not in der Welt. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, kommt mit mir mit nach Indien. Ihr werdet das sehen. Ich muss das dann auch euch gar nicht explizit zeigen. Ihr werdet das den ersten, zweiten Tag schon sehen und dann merken, oh, es ist ganz schön anders. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und wir können helfen. Und wie es in diesem Fall ist, wollten die dort den Brüdern, den Geschwistern in Jerusalem helfen und konnten so praktisch, ganz praktisch das Geld dorthin mitnehmen. Das ist die eine Sache, wo Paulus über eine Sammlung spricht. Eine weitere Sache finden wir in 2. Korinther 8, Vers 1. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Und obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielen Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Er spricht hier über die Christen in Mazedonien und er sagt, ey, die Leute sind dort arm, die sind sehr arm, die haben kaum was zu geben. Die leben so einfach dort. Aber sie wollten geben. Es heißt sogar, und haben uns mit viel Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürfen. Sie haben gesagt, bitte, bitte, ich will gerne helfen. Ich habe nicht viel, aber ich will helfen. sie haben uns zugeredet, dass sie helfen dürfen. Paulus hat wahrscheinlich gedacht, hey, nee, ihr müsst nichts geben. Ihr habt ja selber gerade nur so viel, dass ihr leben könnt, überleben könnt. Ihr müsst nichts geben. Auch wenn du so wenig hast, darfst du geben. Und hier lesen wir, diese Christen, die haben uns zugeredet, damit sie mithelfen dürfen. Sie haben es als ein Privileg gesehen, zu helfen. Wir sehen es oft als Pflicht an, wenn wir Geld einwerfen müssen in den Opferkasten oder so. Die haben es als Privileg gesehen und haben darum gerungen, damit sie mithelfen dürfen. Und warum ist das so gewesen? Ganz einfach. Es heißt dann in Vers 5, und das nicht nur, weil wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns, nach dem Willen Gottes. Die haben das getan, trotz ihrer Armut, weil sie sich zuerst dem Herrn gegeben haben. Sie haben sich dem Herrn vollkommen hingegeben. Und dann wollten sie auch anderen helfen, anderen geben. Wenn wir an Mithilfe, an Geben denken, so ist es für uns einfach wichtig, dass wir uns zuerst dem Herrn vollkommen hingeben. Wir geben nicht, weil wir zu viel haben. Wir geben auch nicht, weil wir zu wenig haben. Wir geben, weil wir uns dem Herrn hingegeben haben. Das haben wir schon getan. Wir haben uns dem Herrn schon hingegeben. Und wenn wir jetzt was geben, dann ist es eine zweitrangige Geschichte. Ich gehöre sowieso dem Herrn schon. Und was ich jetzt gebe, okay, das gebe ich einfach weiter. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn vollkommen. Und das war bei den Christen Mazedonien so. Sie wussten, wir gehören vollkommen dem Herrn. Deswegen wollen wir auch unterstützen, wollen wir auch anderen geben. Ein weiteres Wort, ich muss jetzt schon schnell fliegen. Ein fröhlicher Geber liebt Gott. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Wenn du gibst, gib bitte nicht, weil du dich gezwungen siehst zu geben. Gib niemals, weil du dich gezwungen siehst zu geben. Gott braucht das Geld nicht, wenn du es gezwungenermaßen tust. Ihm gehört sowieso die ganze Erde. Und er braucht nicht dein Geld, wenn du das unwillig nur gibst. Dann behalte es lieber für dich. Und wir als Gemeinde, wir wollen auch nicht dein Geld haben, wenn du es nicht mit Freuden gibst. Behalte es lieber für dich. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du fröhlich gibst, so wie diese Christen in Mazedonien, die Jesus so liebten, die sich Jesus so vollkommen hingegeben haben und sagten, ja, ich habe nichts, aber was ich habe, das gebe ich. Ich gebe so viel, wie ich nur geben kann. Ich erlebe es so oft in Indien, wo die Leute das Beste einem geben. Und man denkt, ey, du hast doch selber nichts. Kann ich dir vielleicht bezahlen dafür? Sie sagen, nein, 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 nein. Man verärgert sie sogar, wenn man das bezahlen möchte. Sie möchten es geben, weil sie ihr Leben Jesus gegeben haben, weil sie sowieso schon Jesus gehören. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gib, wenn du gibst, dann gib es mit Freuden. Und denke daran, dass wir immer nur Verwalter sind. Es heißt in 1. Korinther 4, Vers 1, dafür halte man uns für Diener und Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Wir sind Verwalter. Was wir haben, ist uns gegeben worden. Das habe ich schon gleich zu Anfang gesagt. Was wir haben, ist uns gegeben worden. Unsere Zeit ist uns gegeben worden. Unser Geld ist uns gegeben worden. Unser Wissen ist uns gegeben worden. Wenn wir clever sind, das ist uns alles gegeben worden. Und wir verwalten das eigentlich nur. Seid gute Verwalter. Das ist, was hier Paulus uns sagt. Sei ein guter Verwalter. Die Frage ist, wie viel sollen wir geben? Ein Prediger hat gesagt, die Frage ist nicht, wie viel sollen wir geben, sondern die Frage ist, wie viel dürfen wir behalten? Ich möchte euch keinen Druck machen, überhaupt nicht. Einige sagten, ja, vielleicht macht das Druck. Ich mache euch keinen Druck. Jesus hat alles gegeben. Was wir empfangen haben, die Frage ist, wie viel davon darf ich behalten? Wie viel hat Gott mir gegeben, damit ich damit zurechtkomme? Und wie viel darf ich investieren in das Reich Gottes, auf das Himmelskonto überweisen? Wie viel darf ich da abgeben? Das ist die Frage. Und es ist schon so, wir als Gemeinde, wir brauchen hier Mittel. Wir brauchen Mittel. Es ist einfach so. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt auf die Tränendrüse drücken, aber wir brauchen Mittel. Die Mission braucht Mittel. Das Reich Gottes braucht Mittel. Man muss investieren, damit das vorangeht. Wenn ein Missionar nichts zu essen hat, wird er nicht lange ein guter Missionar sein können. Tut mir leid, er ist irgendwann verhungert. Deswegen, in der Mission brauchen wir Mittel. Und die Frage ist, wie viel dürfen wir geben? Ein paar Beispiele. Johannes der Täufer. Er hat ja gepredigt und dann kamen Leute zu ihm. Und dann lesen wir, da fragten ihn das Volk und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Da sagte Johannes der Täufer, wenn du zwei Paar Schuhe hast, gib ein Paar ab an jemanden, der kein Paar hat. Ganz einfach. Wenn du genug Klamotten hast, gib das ab, was du nicht brauchst. Bei Zachäus, ihr kennt ja diesen Kerl, den Zachäus, der kleine Mann, der auf den Baum geklettert ist, um Jesus zu sehen. Und genau da kommt Jesus vorbei und genau da wird er stehen bei Zachäus und sagt, Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Und dann kommt er in das Haus von Zachäus. Und Zachäus, er ist wahrscheinlich erfreut, dass Jesus gekommen ist und hat wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen. Und Zachäus, er sagt dann, Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus hat zu ihm gar nicht darüber gesprochen, dass er was zu geben hätte. Jesus ist nur in sein Haus gekommen. Und Zachäus sagte, ey, die Hälfte gebe ich ab. Will ich gar nicht mehr haben. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Betrug Geld von Leuten geholt. Ich will es auch zurückgeben. Ich will es gar nicht mehr haben, das, was ich zu viel geholt habe. Aber die Hälfte meiner Güter, die ich angehäuft habe, gebe ich ab. Das ist der Zachäus, der auf einmal so schnell so reagierte. Matthäus 19, Vers 21, der reiche Jüngling, der kommt ja und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Und Jesus sagt, du kennst auch die Gebote. Er sagt, ja, ja, die habe ich alle gehalten, das habe ich alles getan. Dann sagt Jesus, ja, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Geh, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dieser Mann wollte es nicht, aber Jesus sprach zu ihm, gib alles. Ich will jetzt nicht sagen, Leute, jetzt müsst ihr nach Hause gehen und eure Konten auflösen. Das will ich gar nicht sagen. Aber die Frage ist, wie viel bin ich bereit zu investieren in das Reich Gottes? Wie viel ist mir Jesus wert, dass ich dahin investiere, in sein Reich? Jesus, wir waren für Jesus alles wert. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat es ausfließen lassen für uns. Das ist, wie viel wert wir ihm waren. Wie viel wert ist Jesus uns in unserem Leben? Natürlich können wir es nicht mit Geld aufwiegen, auch nicht mit Zeit aufwiegen oder mit unserem Wissen aufwiegen. Das können wir nicht machen. Aber die Frage ist, inwieweit sind wir bereit, in Gottes Reich zu investieren, damit es wächst? Ich habe von John Wesley gelesen. John Wesley war ja im welches Jahrhundert war das? 1700 etwas ist er geboren und ist dann, glaube 87 Jahre alt geworden, als er ganz am Anfang, nachdem er sich bekehrt hatte, angefangen ist herumzureisen, haben Leute ihm Geld gegeben und er hat im ersten Jahr seines Dienstes hat er 30 Pfund bekommen. Damals, er war ja in England tätig, damals, da ist immer noch der Pfund, aber damals war der Pfund noch viel mehr wert wie heute. Er hat 30 Pfund bekommen im Jahr. Und er hat so ein bisschen gerechnet und hat gesagt, ich brauche zum Leben 28 Pfund. Dann gab er die 2 Pfund, die er nicht brauchte, einfach in das Werk des Reich Gottes hinein. Das nächste Jahr hat er 60 Pfund verdient, in dem ganzen Jahr. Da gab er 32 Pfund in das Werk Gottes hinein. Er sagte, 28 Pfund reichen mir zum Leben. Ich brauche nicht mehr. 32 Pfund hat er dann ins Reich Gottes investiert. Im dritten Jahr hat er 90 Pfund verdient. Er hat 62 Pfund in das Reich Gottes gegeben. Und in seinen besten Jahren hat er dann schließlich sowas wie 1400 Pfund verdient im Jahr. Aber er hat nie mehr wie 100 Pfund, sagt er, behalten. Er hat versucht, sein Leben so einzugrenzen, mit dem, was er braucht, und hat den Rest in das Reich Gottes investiert. Ich habe von einem Bankkaufmann gelesen, der schon gut verdient hat, ich glaube, so im Jahr über, also eine sechsstellige Zahl, also schon richtig gut verdient. Und er macht das so. Am Anfang des Jahres hat er sich mit der Familie zusammengesetzt und hat dann überschlagen mit der ganzen Familie, wie viel sie brauchen würden für das Jahr. Und dann haben sie alles, was über diesen Wert hinaus war, in die Mission gegeben. Das sind so ein paar Beispiele von Leuten, die bereit waren zu geben. Die haben sich zuerst Gott hingegeben. Und dann auch in den Dienst Gottes gestellt, in der Weise, dass sie auch bereit waren zu geben. Wie gesagt, ich will jetzt überhaupt keinen Druck machen. Als Jörg mir sagte, dass ich darüber predigen sollte, habe ich auch gedacht, naja, warum hat denn Jörg gerade dieses Thema für mich ausgesucht? Aber gut, ich bin hier auch für die Verwaltung zuständig, muss ich ja auch sagen. Aber ey, wir reißen uns nicht nach eurem Geld. Wir kommen zurecht. Gott wird uns versorgen. Er hat uns immer versorgt, über die ganzen Jahre. Wir haben dieses Haus abbezahlen können. Er hat uns gut versorgt. Aber die Frage ist, wie viel ist mir das Reich Gottes wert? Wie viel möchte ich da hinein investieren? Und das Interessante ist, wir dürfen uns ins Reich Gottes investieren. Für die Mazedonier war es ein Privileg, das tun zu dürfen. Ist es auch für uns ein Privileg, Gott in dieser Weise dienen zu können, Mitarbeiter Gottes im Geben. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes auch im Geben sein. Aber wir geben immer nur das, was uns geschenkt worden ist. Denkt doch immer auch daran. Wir geben nie etwas, was wir selber produziert haben. Es ist immer geschenkt von Gott. Wir geben das weiter, was uns geschenkt worden ist. Ja, lass uns einfach so über dieses Nachdenken und unser Leben. Also mich hat das angesprochen und ich muss auch nochmal mein Leben überdenken. Wir müssen unser Leben überdenken, wie wir es handhaben wollen. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen dürfen, mit allem, was wir haben, mit allem, was du uns geschenkt hast. Und du hast uns so reich beschenkt. Wir sind hier in einem Land, in dem wir so gesegnet sind, in dem wir so vieles haben an Klamotten, auch an Geld oder auch an Gütern. Du hast uns so reich beschenkt und wir haben mehr, als wir brauchen können. Wir bitten dich, schenke uns die richtige Sicht für diese Dinge. Schenke uns, dass wir uns in der richtigen Weise in deinem Reich investieren. Danke, dass du dich vollkommen für uns investiert hast. Du hast dich ganz und gar gegeben. Und Jesus, danke, dass wir von dir lernen dürfen. Und wir möchten von dir lernen. So segne uns beim Nachdenken. Segne du uns, dass dein Wort in unserem Leben wirklich viel Platz findet. Wir wollen dir Ehre geben. Amen.